Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit zwei Gästen. Ich weiß nicht, wann ich jemals so in freudiger Erwartung war, nämlich als heute, und zwar mit der Karin Frauenrieder und mit Colin Danielsmeier. Karin Frauenrieder kennen ganz, ganz viele von euch, die zuhören, schon via E-Mail-Verkehr etc. pp. Ganz, 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 ganz viele. Und jetzt sollen sie auch mal Stimme dazu bekommen und mal sehen, was eine Karin Frauenrieder eigentlich so macht und leistet. Und dann Colin Danielsmeier kennt man auch schon. Erstens war er schon ein paar Mal hier. Zweitens ist er natürlich integraler Bestandteil der Trainerausweiter- und Fortbildung. Genauso aber eben integraler Bestandteil der Trainerausweiter- und Fortbildung ist die Karin Frauenrieder. Deswegen hallo Karin, hallo Colin.
Hallo.
Hi. Hallo Karin.
Hi. So, Karin, erzähl uns mal ein bisschen, was machst du, Karin, beim DEB? Weil du bist ja nicht nur für die Trainer, Ausweiter und Fortbildung, für die Anmeldungen etc. da, sondern du machst ja ganz viele andere Dinge, Passwesen etc. Umreiß mal kurz, was machst du so, Karin?
Ja, wo fange ich da jetzt am besten an? Also meine Kernkompetenz ist ja eigentlich die Passstelle, sage ich mal. Besonders die Transfers. Alle Transfers, die in Deutschland im Eishockey passieren, gehen über meinen Tisch. Also es fängt an bei den Kindern, die aus der Ukraine, aus USA, aus Tschechien zu uns kommen und geht weiter bis hoch zur DEL. Die Transfers aller Spieler, die aus dem Ausland kommen und eine Lizenz hier erhalten. So geht's eigentlich schon mal los. Das ist eigentlich das größte Geschäft, sage ich jetzt mal, das ich Anfang der Saison durchzuführen habe. Und während der laufenden Saison wird es halt weniger. Genau. Gleichzeitig Förderlizenzen, die im DEB-Spielbetrieb stattfinden, gehören zur Passstelle. Das muss ich gleich direkt überlegen, wenn man so direkt angesprochen wird, dann genau die Passaußenstellen des DEB vom LEV geführt, wo sich instruieren oder mit Infos bereichern, damit die wissen, was zu tun ist, mit Wechselzeiten, alles, was neu gemacht wird in der Spielordnung, die immer auf dem Laufenden halten. Ja, und mit DEL und DEL2 bin ich das Verbindungsglied zu den LEVs und Außenstellen, wenn Freigaben angefordert werden oder so. Das fällt alles in den Bereich vom Passwesen.
Hast du dann eigentlich, Karin, jetzt nur so als kleine Anekdote, hast du dann schon mal, als der Colin nur aktiver Spieler war, dann ist er sicher auch dann bestimmte Dinge über deinen Tisch gegangen, richtig?
Nicht den Colin betreffend, weil der Colin ja ein reiner Spieler ist, der nur in Deutschland unterwegs war, Colin. Korrekt, du warst nie im Ausland?
Nein.
Somit sind deine Daten nie über meinen Tisch gelaufen, weil ja die DEL-Lizenzierung direkt in der DEL durchgeführt werden. Und da kriege ich dann Anfang der Saison nur die fertige Lizenz, die ich bei uns im Passprogramm einpflegen muss, damit wir dieselben Daten haben wie die, weil wir sind ja nicht verbunden.
Okay. Also wenn er in der Schweiz gespielt hätte oder so und wieder zurückgekommen, dann schaut die Welt anders aus, richtig?
Genau. Dann schaut die Welt anders aus. Dann hätte er nämlich über mich freigegeben werden müssen, aber in die Schweiz zum Beispiel.
Colin ist ja so ein Homebody, der wollte nie irgendwo anders spielen. Der wollte immer in Deutschland bleiben, dass er immer zu Hause ist.
Ich hatte Angst, dass ich bei Karin nicht da durch das Programm komme.
Ja, genau.
Deswegen habe ich gedacht, ich bleibe lieber zu Hause.
Ja, das war der originäre Grund. Kein anderer. Es gab keinen anderen Grund.
Nein. Ne? Nein, nein. Ich hätte ja überall spielen können, Karl. Du weißt ja.
Überall, aber Colin, überall.
Unbedingt.
Gut. So, Trainerausbildung, Karin. Was sind denn da die großen Eckpfeiler, die du betreust?
Genau, Trainerausbildung ist ja so, man muss ja Anfang des Jahres, oder sagen wir mal Ende Oktober, haben wir ja immer auf unserer Homepage die Fortbildungen und Ausbildungen, dass man sich anmelden kann. das landet dann alles über E-Mail bei mir. Und muss man die ganzen Zuteilungen machen, wer möchte in welche Fortbildung, wer bezahlt die Fortbildung. Das muss, alle Infos kommen da in eine Excel-Liste, sage ich jetzt mal. Und dann geht es später weiter mit Hotelbuchungen für die Referenten, die dran teilnehmen, und für euch beide zum Beispiel, dass ihr nicht dann dasteht und nichts zum Übernachten habt. Dann müssen wir ja auch organisieren, die Verpflegung vor Ort für die Trainer und Referenten. Das muss man alles auf dem Schirm haben. Ja, und die Information halt rauszusenden an die Teilnehmer, wann, wo was stattfindet, wann wer sein muss. Ihr richtet ja immer das Padlet her für den Stundenplan, und den schickt man ja auch mit raus, dass sie Lehrgangsinformationen haben. Dann kurz vorm Lehrgang gehen noch die Rechnungen raus an die Teilnehmer und Vereine. Ja, was machen wir noch?
Ganz, ganz viele Dinge, auf die wir jetzt mit Sicherheit dann gleich im Gespräch kommen, Karin, ist ja, und vielleicht sind auch einige Dinge, die sich decken mit unseren Sachen, die der Colin und ich auch noch explizit ansprechen wollen, was wir gelernt haben aus den Trainerausbildungen 2024. Welche Fragen, weil du bist jetzt, du stellst dein Licht so ein bisschen unter den Scheffel, oder du sagst immer diese rein bürokratischen Aufgaben, aber du bist ja auch, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, die gute Seele, weil die rufen dich ja an und klagen, also die Trainer und Trainerinnen ganz oft klagen dir ihr Leid. Welches Leid haben sie denn ganz, ganz oft, Karin? Wenn sie anrufen bei dir und sagen, ah, oh, Frau Frauenrieder, ah, oh, Karin, ja. Je nachdem, ob sich duzen oder siezen.
Ja, ja, ja. Ja, das, also zum Beispiel gibt's ja ganz viele, deren Lizenz am 31.12. diesen Jahres abläuft. Und im Oktober stellen sie fest, hoppala, läuft ja ab und ich habe mich zu keiner Lizenz angemeldet. Wie kann ich denn das jetzt noch retten? Und dann müssen wir halt immer schauen, bringen wir den jetzt noch irgendwo unter, weil wenn es halt im Dezember abläuft und im Oktober fragt man nach, dann ist es halt schwierig. Es gibt sehr nette Zeitgenossen, die wo dankbar sind, wenn wir es noch wo unterbringen. Ein paar andere, die sind dann eher so, dass sie sagen, ja, ihr immer mit euren Fortbildungen, die habt ihr ja ins Netz gestellt und 2 Wochen später waren sie ausgebucht und überhaupt. Ja, aber dann sage ich halt dann schon, naja, jetzt ist aber Ende Oktober und sie haben, wenn sie eine C-Lizenz haben, 4 Jahre Zeit gehabt. Warum melden sie sich halt jetzt erst, gell? Und dann versucht man halt alles Mögliche, die noch irgendwo unterzubringen, was uns ja meistens auch gelingt, mit Ach und Krach ein paar, ganz selten eigentlich, dass wir es nicht mehr unterbringen. Aber ja, das ist so eine Hauptgeschichte für die, wo immer auftaucht bei uns.
Genau, und da ist natürlich so, oder Karin, dass du und ich, wir sind immer lösungsorientiert, der Colin ist so der Hardliner, der da immer möchte, nein, muss man
strenger sein.
Strenger und so, der wird eigentlich immer dann so mit Druck arbeiten wollen, aber wir sind mehr so die ausgleichenden Kräfte, stimmt's, Karin? Findest du nicht?
Ja.
Ja, schon, gell. Findest du auch, Colin, haben wir mich da adäquat repräsentiert mit der Aussage, die ich gerade getroffen habe?
Absolut, ja. Ich möchte am liebsten überhaupt gar keine Trainer mehr haben. Das ist genau das, was du damit sagen wolltest.
Nein. So ein Späßchen. Sarkasmus, ich hoffe, dass wir, ja, wir werden schon...
Vielleicht sollten wir das nochmal deutlich machen, dass wir auch zu dritt alles versuchen, um dem Herr zu werden, aber dass Karin natürlich auch recht hat, dass es da auch eine gewisse Verantwortung der Lizenzinhaber gibt, sich rechtzeitig um solche Dinge zu kümmern, damit es nicht hinten raus für Karin immer so schwierig wird, weil ich glaube, dass wir Karins Aufgabenbereich jetzt schon gut skizziert haben, dass jeder vielleicht ein Gefühl dafür kriegen sollte, dass sie nicht nur damit beschäftigt ist, noch Leute in irgendwelchen Fortbildungen unterzubringen, sondern dass es doch für uns alle ratsam wäre und schön, wenn sich rechtzeitig darum gekümmert würde.
Also Faktum ist schon, alle, die jetzt dazuhören, heute ist ja ganz stark ausgerichtet auf Trainer und Trainerinnen. Karin Frauenrieder, Colin Danielsmeier und Karl Schwarzenbrunner. Es ist wirklich so, wir sitzen nicht nur am Telefon oder vor dem Laptop und warten auf eure Anrufe. Was können wir heute dort regeln? Und sonst 8 Stunden unseres Tages sind wir nur gespannt auf diese eine E-Mail oder auf dieses eine Telefonat, um zu sehen, ob wir noch jemanden in die Fortbildung reinbringen. Vielleicht auch ein wichtiges Thema da noch, weil das gerade dazu passt aus meiner Sicht. Ich appelliere an alle, die jetzt zuhören, bitte lasst eure Trainerscheine und eure Ausbildungen nicht verfallen. Macht immer eure Fortbildungen. Weil auch das ist ein Thema, das wir immer jedes Jahr haben, dass einer dann sagt, oder eine, hey, jetzt war ich 5, 6 Jahre kein Trainer mehr, habe keine Fortbildungen besucht. Was machen wir jetzt? Können wir meinen Trainerschein reaktivieren? Weil jetzt hat es mich wieder, dieser Virus hat mich wieder gepackt und ich möchte wieder ein Trainer oder Trainerin sein oder ein Kind ist geboren worden, ist ins Leben getreten und fängt jetzt an Eishockey zu spielen und dann wird man natürlich gefragt, ob man auch als Trainer oder als Trainerin aktiv sein kann. Lasst eure Scheine nicht verfallen, weil es so viel Aufwand ist, das wieder nachzuholen, wirklich für euch. Und ganz, ganz oft ist es gar nicht mehr anders möglich, als alles wieder von vorne zu beginnen, weil einfach die Trainerordnung es nicht anders hergibt.
Karl, vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, um das nochmal deutlich zu machen, dass das ja viel weniger Willkür ist, als es vielleicht auch uns oft in Anführungsstrichen vorgeworfen wird, sondern weil wir einfach da auch von der Trainerstelle her gewissen Richtlinien auch des Deutschen Olympischen Sportbundes unterliegen und das, wenn man dann meint, da, die können doch einfach hier den Schein ausstellen, obwohl er schon seit 5 Jahren abgelaufen ist, die sollen sich mal nicht so anstellen, dass das eben auch einfach de facto nicht so ist.
Korrekt. Auch da, Karin, oder? Wenn Führungszeugnisse etc. sowas oder wie alt müssen die sein? Da gibt es einfach klare, auch irgendwo, wir brauchen ein Führungszeugnis, ist einfach so. Es gibt Richtlinien vom Deutschen Olympischen Sportbund und die erfüllen wir. Auch das ist Teil der Wahrheit. Man kann sagen, das ist deutsche Bürokratie, kann man, oder man kann sagen, das ist Kindeswohl. Und wir gehen klar auf das andere. Weil auch da, oder Karin, wir haben jetzt vorher gerade darüber geredet, wenn einer sagt, ja, meins ist 2 Jahre alt und wir können das halt nicht nehmen. Richtig?
Ja, ganz genau. Diese Frage kommt natürlich oft. Wir haben eh schon erhöhen können von 3 Monate auf 6 Monate, weil 3 Monate war schon immer ziemlich knapp, finde ich. Und Gott sei Dank haben wir auf 6 Monate gehen können. Aber wie ihr schon gesagt habt, wir erfüllen ja da nur Vorgaben, die wir einhalten müssen. Und ich denke mal, es ist ja zum Wohle aller, dass das auch passt. Und das ist ganz oft die Frage, warum brauche ich noch mal ein neues Führungszeugnis? Ich habe doch eins, das schon erst 2 Jahre alt ist und ja, müssen wir einfach darauf bestehen.
Okay, und dann, jetzt gehen wir mal in Details sogar ein bisschen rein. Es gibt ja auch auf der Webseite dann ein Download, ein Formular, wie man beim Landratsamt dann sein Führungszeugnis, sein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis auch beantragen kann. Ganz oft ist das ausreichend, weil die Frage wirst du sicher auch oft bekommen, oder? Ich brauche irgendwas von DEB, damit ich ein Führungszeugnis überhaupt anfordern kann oder damit das monetär nicht. Weil es gibt ja da Unterschiede, wie teuer das ist, oder die Anforderungen?
Genau, das es ist ja so, eigentlich schreiben wir das ja alles, was wir brauchen, auch in der Homepage, in den Lehrgangsinfos mit rein. Das Problem ist halt meistens, die melden sich an, die Teilnehmer, aber keiner liest mehr so richtig, was brauchen wir denn eigentlich? Und es ist selten alles dabei, was wir angefordert haben. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn das gebracht wird, bevor der Lehrgang beginnt. Also der Erste-Hilfe-Nachweis ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde dieses Führungszeugnis, das ist einfach ein Zulassungskriterium und sollte vor Beginn des Lehrgangs bei uns sein. Und der Antrag ist hinterlegt bei uns, kann aber auch direkt, wenn man direkt jemandem eine E-Mail schreibt, ich bräuchte bitte den Antrag, dann stellen wir den aus. Ist überhaupt kein Problem. Und man könnte ehrenamtlich ankreuzen, dann muss man den Antrag nicht bezahlen. Der kostet, soweit ich weiß, kostet das erweiterte Führungszeugnis 13 Euro.
Wobei das auch vom Bundesland.
Ehrenamtlich.
Entschuldigung. Ja? Wobei das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, Karin, auch ein bisschen.
Es könnte unterschiedlich sein, ja, genau. Das ist das Problem. Bloß wenn man ehrenamtlich tätig ist für einen Verein und wir wissen das und können das ankreuzen, dann ist er kostenlos.
Auch ein weiterer Punkt dahingehend, wenn man es erste Hilfe. Auch das möchte man nur mal sagen, warum das Sinn macht auch. Weil auch jeder Trainer und jede Trainerin ist verpflichtet, erste Hilfe leisten zu können. Das bestätigt auch die DOSB-Mutterlizenz. Also es ist ja so, ihr bekommt eine DEB-Lizenz gleichzeitig mit einer DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund, Mutterlizenz. So heißt es. Und in dieser Mutterlizenz ist eben auch klare Richtlinien hinterlegt und da ist eben auch, dass Trainer und Trainerinnen erste Hilfe leisten können müssen. Und deswegen braucht man eben auch den Erste-Hilfe-Kurs. Auch das ist nicht irgendwie so Willkür, sondern wenn man überlegt, macht es schon Sinn. Wir arbeiten mit Athleten, Athletinnen, sei sie jung, alt, was auch immer. Und da ein rudimentäres Verständnis von Erster Hilfe zu haben, macht schon, würde ich schon mal behaupten wollen, ist nichts Schlechtes. Also das ist ja auch eine Lebensfertigkeit, die schon wert ist, auch zu haben. Ich finde Erste-Hilfe-Kurse, das verwundert mich immer wieder, aber das ist jetzt nur in meinem Sinne, weil ich immer der Meinung bin, das ist irgendwas, was auch Sinn macht, dass man sowas kann.
Da finde ich definitiv. Ich will mir jetzt vorstellen, ich hätte noch kleine Kinder und schicke die wohin und keiner kann Erste Hilfe, finde ich eigentlich schon schlimm, weil es kann ja da immer jederzeit mal was passieren auf dem Eis. Und auch daneben. Dann ist schon wichtig, finde ich, wenn jemand da ist, der kurzfristig einschalten kann.
Colin, was ist denn uns wenn wir jetzt ein bisschen reflektieren, was ist denn uns im Jahr 2024 aufgefallen bei den Ausbildungen, Fortbildungen? Was war gut? Was können wir besser machen? Wo gehen wir 2025 hin?
Ja, es gibt ja wie immer Kleinigkeiten auch, wo wir dann sagen, auch was oft aufkommt, ist, wenn wir Lehrproben anschauen, wo uns dann auffällt, boah, vielleicht haben wir es dann doch an der einen oder anderen Stelle noch nicht richtig erklärt. Das für mich immer noch klassischste Beispiel ist, ich glaube, die Sprunggelenksthematik, da gehen wir sowas von tief drauf ein, wie auf kein anderes Thema. Und trotzdem ist es halt in den Lehrproben immer noch so, dass ganz viel gesagt wird, tiefer runter und mehr in die Knie und dass es da einfach keine klaren Angaben gibt oder keine klaren Korrekturen Richtung Sprunggelenk, wo man sich dann immer noch weiter hinterfragt, Mensch, was kann man noch besser machen? Wie kann man es noch besser oder noch klarer machen? Ist es nicht jedem klar geworden? Auch da die Teilnehmer noch mehr mit ins Boot zu holen, noch interaktiver zu werden in den Lehrgängen, um einfach auch sicherzustellen, dass die Teilnehmer das Bestmögliche und vor allem auch das meiste mitnehmen. Dass da nicht jeder immer alles mitnimmt, ist klar. Und das hat jetzt auch nicht mal was mit der eigenen Trainerphilosophie zu tun, sondern auch einfach mit der Vermittlung, wo wir uns dann immer weiter hinterfragen, um es eben für die Teilnehmer so gut wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil wir ja schon darauf achten und ja auch einen gewissen Stolz empfinden über die Art und Weise, wie wir arbeiten, dass wir eben auch ganz klar sagen, die Teilnehmer sollen eben davon profitieren. Und das ist jetzt nicht nur, weil wir uns toll fühlen, da vor ein paar Leuten reden zu dürfen und einfach unser Curriculum abspulen, sondern dass es uns ja wirklich darum geht, dass da Dinge mitgenommen und umgesetzt werden und da Denkanstöße mitzugeben und die Teilnehmer zu entlassen mit neuen Ideen und aber auch mit der Motivation, selbst tätig zu werden und selbst Dinge weiterzuentwickeln. Das finde ich schon wichtig und da sind wir, glaube ich, ganz gut drin, auch wenn ich das mit anderen Verbänden vergleiche, wenn ich das so sagen darf. Aber auch da ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und was ich ja schon gesagt habe eingangs, wir hinterfragen uns da permanent und da wird sicherlich auch nochmal die eine oder andere Neuerung geben.
Ja, auch von den Rahmenbedingungen her, weil auch da, wir haben ja mal angefangen, auch mit 3 Modulen das Ganze zu machen. Jetzt machen wir es in 2 Modulen als Beispiel. Die Umfänge bleiben ja gleich. Wir machen es nur ein bisschen eben kompakter, weniger Reisezeiten. Wenn wir aber feststellen, auch in der nächsten Zeit, dass wieder 3 Module besser sind, dann machen wir wieder 3 Module. Wir sind ja da extrem frei. Das ist eines der großen Vorteile. Wir haben ein paar Eckpfeiler, an die wir uns halten müssen. Aber ansonsten können wir wirklich, wirklich sehr frei agieren und auf die Gruppe eingehen. Ich denke, das wird uns jedes Jahr auf alle Fälle noch mehr bewusst. Ich behaupte das mal, Colin, und bin gespannt, ob du das so bestätigst, dass wir wirklich, 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 wirklich Kurse machen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und dass wir einen klaren Plan haben, aber wenn sich der ändert, dann ändert er sich, weil es in dem Moment mehr Sinn macht für alle Beteiligten. Und ich finde, ich sage auch, ich finde, Colin, das machst du zum Beispiel aus meiner Sicht herausragend, dass man dann einfach sagen muss, nein, jetzt bleiben wir auf diesem Thema, da setzen wir uns mal eine halbe Stunde länger hin oder eine Stunde. Und das andere, vielleicht fällt es auch unten durch, kann sein. Aber in dem Fall denke ich, dass weniger ganz, ganz oft viel, viel mehr ist.
Ja, ich glaube auch, dass wir da nah an der Gruppe sind und weil du ja auch die Rahmenbedingungen so ein bisschen angesprochen hast, wir haben das, glaube ich, ja in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, wo auch dann gern die Frage kommt, da Füssen und wie seid ihr da gelandet und das ist so weit und da kann man nicht gut hinfahren und so. Aber Füssen hatte auch einfach für die Gruppendynamik ein paar richtig charmante Vorteile, weil uns es ja eben auch sehr wichtig ist, da auf die Gruppe einzugehen und eingehen zu können. Und das hat einerseits was damit zu tun, was wir für ein Gruppenklima schaffen, weil wir wollen natürlich im Idealfall von Tag 1 versuchen, die Gruppe so zusammenzuführen, dass ein offener und ehrlicher Austausch innerhalb der Gruppe jederzeit möglich ist, dass jeder das Gefühl hat, er kann da frei reden, er kann seine Sorgen teilen, seine Bedürfnisse, er kann interessiert nachfragen, auch wenn die Frage vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz logisch erscheint. Aber das ist uns extrem wichtig und da bietet natürlich Füssen den Vorteil, dass da alles fußläufig ist, dass man sich abends nach der Veranstaltung zum Essen treffen kann, was miteinander trinken gehen kann, um sich da weiter auszutauschen, um da näher in Kontakt zu treten. Das finde ich ist ein herausragender Vorteil. Und dann, was du angesprochen hast, wir sind halt unglaublich flexibel, was Eiszeiten etc. angeht. Wir können das steuern, wenn wir sagen, wir bleiben eine halbe Stunde länger noch oben im Kursraum sitzen, um Dinge zu besprechen, die uns gerade wichtig erscheinen oder der Gruppe gerade wichtig erscheinen, dann haben wir die Möglichkeiten, das zu tun und können das da jederzeit steuern. Und das muss man schon sagen, das gibt's halt nicht oft. Und da haben wir halt die Möglichkeit dazu, was uns, glaube ich, auch an dieser Stelle, so wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen ausmacht.
Absolut. Und das große Mantra für mich ist immer, so versuche ich das auch immer zusammenzufassen, dass wir eigentlich ganz viel das Warum lernen wollen. Warum machen wir das? Beim Wie sollt ihr dann alle, die dazuhören, unglaublich kreativ sein und uns überraschen. Ich finde, das sagen wir auch ganz oft, oder? Überrascht uns, wie ihr es dann macht. Aber wenn ihr das Warum verstanden habt, dann ist das Wie, seid kreativ. Das sage ich immer wieder und jetzt ist jetzt Appell durch. Ich versuche jetzt die vierte Barriere, oder, heißt doch im Fernsehen, immer zu durchbrechen und jetzt direkt an die Zuhörer und Zuhörerinnen mich zu wenden, seid kreativ bei dem Wie. Weil wir werden sicher, wo ihr ganz klar enttäuscht sein werdet, wenn ihr zu uns kommt, ist, wenn ihr da drin sitzt und sagt oder wartet, dass der Colin euch 144 Übungen gibt und genau sagt, mach genau zu dem Zeitpunkt genau das, dann werdet ihr enttäuscht sein. Das ist, weil es nicht stattfinden wird. Weil es aus unserer Sicht nicht gut ist. So wollen wir nicht agieren. Sondern warum, wenn ihr das Warum verstanden habt, dann könnt ihr bei dem Wie, und ich wiederhole mich da, extrem kreativ sein. Und das ist unser Ziel, würde ich mal behaupten wollen. Auch die Schwarmintelligenz zu nutzen, es gibt auch Schwarmdummheit, das sage ich auch immer wieder, aber ganz, ganz oft glauben wir an die Schwarmintelligenz.
Und wir wollen auch die Kreativität auch deswegen schulen, weil wir, oder was heißt schulen, aber wir wollen zumindest auch die Idee dahingehend weiter vertreten, weil wenn wir jetzt, ich bleibe jetzt bei den 144 Übungen, wenn wir jetzt 144 Übungen rausgeben würden, und das sagen wir ja auch immer wieder, dann bliebe es sehr wahrscheinlich bei diesen 144 Übungen. Und wir haben dann nur schlechte Möglichkeiten, uns mithilfe der Schwarmintelligenz weiterzuentwickeln, weil dann keiner mehr was anderes probieren würde oder zumindest nur wenig. Und was für mich eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir würden ja damit auch gar nicht den Rahmenbedingungen der einzelnen Vereine gerecht, weil diese 144 Übungen, die werden dann genau für ein Ding passen, wo es, keine Ahnung, zwei Eisflächen gibt, sechs Trainingseinheiten in der Woche, die eine Altersklasse und. Und wir erwarten natürlich schon, weil es für mich auch ein wichtiger Faktor der Trainerqualität ist, dass es da die Möglichkeit gibt, auch den Transfer zu schaffen in die eigenen Lebensumstände. Das heißt, wie viel Eiszeit habe ich? Wie ist meine Trainingsgruppe? Wie alt ist meine Trainingsgruppe? Und. Und das sind ja alles Dinge, mit denen wir uns in den Ausbildungen auch stark beschäftigen, die wir auch stark thematisieren, wo wir da auch Hilfen anbieten und Hilfen geben. Aber eben Hilfen, die es schaffen, den Transfer zu schaffen oder den Transfer herzustellen und nicht nur Lösungen präsentieren. Weil wir hoffen natürlich auch irgendwo darauf, dass die Lösungen, die von unseren Trainern, die wir da entlassen in die weite Trainingswelt, dass die vielleicht sogar besser sind als die wir präsentieren würden.
Das ist korrekt. Und auf das hoffen wir auch wirklich. Und das ist jetzt auch kein Lippenbekenntnis, sondern das ist unser Mantra irgendwo. Karin, du warst jetzt dieses Jahr oder 2024 auch öfter, du warst bei einer Fortbildung, glaube ich, da, bei der Trainerausbildung, dann warst du in Leipzig da mit dabei, richtig?
Mhm, ja.
Wie hast denn du das wahrgenommen? Jetzt einfach mal so aus deiner Warte, weil du bist jetzt keine Trainerin per se. Du bist jetzt nicht jeden Tag auf dem Eis, Karin.
Ich bin keine Trainerin und habe keine Ahnung. Ich sage immer, ich bin die Bürodame, ich muss nur das umsetzen, was mir alle so sagen. Es ist natürlich cool, wenn man ein bisschen was mitkriegt und das mal sehen kann, wie läuft denn das überhaupt ab. Ich muss aber zugeben, ich war aber tatsächlich auch schon drin gesessen, habe nichts verstanden, weil das hochkompliziert in meinen Augen war, aber alle Trainer haben das voll kapiert. Es muss einem auch liegen, sage ich jetzt mal, gell? Und es ist total interessant zum Zuschauen, wie vielfältig diese Trainergeschichten eigentlich sind, was so ein Trainer alles wissen muss, wenn der mit einer Mannschaft arbeitet. So ist mir das jetzt als Laien aufgefallen. Man muss auf die Gefühle der Spieler eingehen, auf die Tagesform, auf die Lebensform rundherum, ist der Spieler in der Ausbildung und hat viel Zeit oder nicht Zeit oder ist er im Studium oder muss er neben der Arbeit her das alles noch bewältigen, hat er Probleme, das muss ja alles mit eingebaut werden. Also ich war fasziniert, was da eigentlich so ein Trainer alles leisten muss und was er in so einer Aus- oder Fortbildung alles lernen kann.
Und es geht ja auch gar nicht nur darum, was er wissen muss, sondern wir müssen ja auch entscheiden, was er nicht wissen muss. Ja, correct. Weil das ist natürlich für uns auch ein wichtiger Punkt, weil wir haben mal nur ein gewisses Zeitfenster. Und dahingehend, denke ich, haben sich auch grundsätzlich Trainerausbildungen in den letzten Jahren schon in eine andere Richtung entwickelt. Ja, auch gerade mit dem athletenzentrierten Ansatz, wo man eben weggeht von Energiebereitstellungssystemen und Muskelzusammensetzung. Weil ich glaube, dass man da sehr, sehr lange drüber reden könnte, aber dass dann die Frage gestellt werden darf, wie wichtig ist das jetzt für einen U9-Trainer? Und dass man eben da auch guckt, dass wir uns auch da jedes Jahr neu hinterfragen, wie sieht der Alltag aus? Wie ist die gesellschaftliche Entwicklung? Was geben wir den Trainern mit, damit sie bestmöglich mit ihren Spielern interagieren können? Und was brauchen sie eben eigentlich gar nicht?
Welche Kompetenzen brauchen sie, ja, um dieses Schlagwort nochmal reinzuwerfen? Und da sind wir einfach d'accord. Der Zitratsäurezyklus ist für einen U9-Trainer vollkommen irrelevant. Ich möchte sogar behaupten, wahrscheinlich für einen DL-Trainer genauso irrelevant. Und wenn, weil jetzt bringe ich die Überleitung, aber wenn jemand Interesse an so vertieften Dingen hat, dann haben wir eine eigene Lehr- und Lernplattform, auf die wir uns ja begeben, unsere Moodle-Plattform, wo man dann auch ganz, ganz, besonders im athletischen, sportwissenschaftlichen Bereich ganz, ganz tief eintauchen kann, wenn man das möchte. Auch für die Prüfungsformate. Wir haben ein paar verschiedene Prüfungsformate. Ich möchte auch ein paar Dinge, die dieses Jahr zum Beispiel noch nicht so gut funktioniert haben, eingehen. Bei der Wissensplattform oder Lehr- und Lernplattform war es ja so, dass man bestimmte Module machen muss und dann wird man erst zur Prüfung freigeschalten. Da gab es immer wieder IT-Probleme. Das tut uns auch immer wieder leid. Und da ist es auch absolut fair, wenn sich Trainer und Trainerinnen an uns wenden und sagen, puh, eigentlich sollte ich jetzt freigeschaltet sein, hat aber nicht funktioniert. Auch da müssen wir auf alle Fälle besser werden, zusammen mit der IT, damit wir diese Probleme lösen. Eine weitere Sache, die wir 2025 angehen werden, ist die RTK noch wieder ein bisschen auszubauen, ein paar neue Videos, wieder ein paar Dinge zu verändern. Ich meine, die wird sowieso laufend erweitert, aber immer und immer wieder mal grundlegend werden wir jetzt nichts ändern, aber so punktuelle Videos auszutauschen, da werden der Col und ich sehr viel filmen, da hat dann der Col seine eigene Filmcrew, also die dann ich bin. Ich bin ein richtig, richtig guter Kameramann, möchte ich behaupten. Und
auch, Tonmann, du bist alles.
Ich bin alles. Ich bin alles. Caterer, ich bin alles. Gibt ja dann immer Red Bull und so, weil das ist ja so deine Droge der Wahl.
Und darf man das hier einfach sagen?
Oh. Wieso nicht?
Was kein Sponsor ist vom Deutschen Eishockey-Bund.
Noch nicht.
Ja, aber wenn an dieser Stelle, wenn sich da von Red Bull jemand bemüßigt fühlt, weil ich trinke da schon ein paar. Also. Ja, so eine Filmsession ist lang und auch so ein Ausbildungstag ist lang. Da brauchen wir schon mal Flügel zwischendurch.
Gut. Also das war auch nochmal der Aufruf aktiv an alle, die da zuhören. Du wirst also ein T-Shirt tragen dann wahrscheinlich, oder? Und solche Sachen alles, ja? Oder so ein Cappy? Ja, klar.
Naja. Wenn es da ist, muss auch getragen werden. Was willst du machen?
Genau, gut.
Paul, ja. Wenn wir an Colin seine modische, so, wie soll ich das jetzt ausdrücken?
Ja, wie drücken wir das jetzt aus, Karin? Bitte.
Wie drücken wir jetzt das aus?
Da bin ich auch gespannt,
modisch Karin. Ja sehr vorne dabei. Also würde er doch mit so einem T-Shirt bestimmt aufs Eis gehen, oder?
Dass du jetzt, alle, die jetzt dazuhören können, das nicht sehen, sie wird nicht rot, als sie das gesagt hat, weil das ist ja eine glatte Lüge, dass er jetzt, also wir, sagen wir mal so, wie hast du gesagt, dass er modisch vorne dabei ist, Karin?
Ja, ich konnte es jetzt nicht anders ausdrücken, ehrlich gesagt.
Wow.
Wie soll man es sagen, Karl? Wir sind
Verirrungen,
geblendet von seiner modischen Auswahl teilweise.
Das also, begeistert. Karin, nochmal, du wirst nicht rot, wenn du solche Sachen sagst. Er ist abenteuerlustig, so würde ich das mal nennen.
Das ist das richtige Wort, abenteuerlich.
Abenteuerlustig. Und er hat keine Angst vor Farben und Mustern.
Nein, er zieht das modisch konsequent durch.
Er hat keine Angst, Bein zu zeigen, mit relativ schwierigen...
Ja.
Kurzen Hosen, aber aus seiner Sicht absolut akzeptabel, richtig, Colin? Aus deiner Sicht ist es, läuft.
Ich finde es nur deswegen schwierig, weil ihr euch hier so auf Meetings bezieht und dass da jetzt sich so ein bisschen so anhört, als würde ich hier in meiner Unterhose sitzen. Aber vielleicht können wir das noch kurz klarstellen, aber ansonsten, ja, wenn es warm ist, ziehe ich halt eine kurze Hose an, Karl.
Das ist ja klar.
Aber eine fellkurze Hose. Eine fellkurze Hose. Das ist der Punkt. Das ist Fell. Und das ist halt schwierig. Und mit der zugehörenden langen Bomberjacke, das ist faszinierend.
Ja, ich weiß nicht, ob die Beschreibung der Hose gerecht wird, vor allem wenn du Fell sagst, weil jetzt denken sich die Leute, ich schnall mir hier einen toten Fuchs um die Hüfte. Aber
das ist doch, das ist doch
Biber. Es ist Fleece.
Es ist Biber. Es ist Biber. Biber.
Ich sage geschützt.
Ja, ja, genau. Du machst geschützte Tiere, nimmst du das Fell ab für deine Hosen. So ist es. So, und das lassen wir jetzt so stehen.
Ja, genau.
Also wäre so ein Red Bull-T-Shirt absolut im Bereich des Erträglichen. Also da können wir damit leben, gell, Karl?
Genau, absolut.
Ich sag nochmal, Karl, nur weil ich ein bisschen Angst habe, dass jetzt hier gleich klingelt und der Naturschutz vor der Tür steht und mich abführt in Handschellen. Es handelt sich bei dem, was du als Fell bezeichnest,
um Biber.
Handelt es sich um Vlies.
Biber.
Vlies.
Biber. Also haben wir Kompetenzen, auf das sind wir schon eingegangen. 2025, was wird sich noch ein bisschen ändern, außer dass der Colin mal keine Biber-Shorts anhat? Wir werden wieder ein Eishockey-Symposium machen. Wo ist noch nicht ganz klar? Da braucht man noch ein bisschen. Bitte?
Doch, wissen wir doch.
Wo? In Biber? Biberhausen oder was?
In Biberach.
In Biberach.
Nein, in Kassel. Aber doch auch nur deswegen, also Kassel ist zumindest in der näheren Auswahl, das muss man schon sagen.
Ja.
Aber nur deswegen, weil Kassel ein unglaubliches Waschbärenproblem hat.
Ah, und dann haust du da deine neuen Stoffe.
Und da kann ich. Und da tue ich sogar noch was für die Leute, die da wohnen.
Okay. Danach haben sie kein Problem mehr.
Ja. Stimmt, weil du brauchst relativ viel Fell. Dann wird es nächstes Jahr, auf das ist noch ein Thema. Dieses Jahr, DEB-Camp. Wir hatten unser erstes DEB-Nachwuchscamp dieses Jahr. Nächstes Jahr werden wir, so wie es aussieht, 3 anbieten. Eins in den Osterferien, eins im Sommer und eins in den Herbstferien in NRW. Ist jetzt momentan so der Stand. Absolute Aussagen werden wir in den nächsten Wochen treffen können. Bevor kommen wir dann auf die Inhalte oder wie wir es gefunden haben vor Ort, Karin, wie war denn da das Prozedere aus deiner Sicht bei den Anmeldungen? Da gab es ja auch ein paar Dinge, die wir gelernt haben, oder Karin, die wir jetzt ein bisschen anders machen werden?
Da muss man ein bisschen Lehrgeld bezahlen, da muss man ein bisschen improvisieren am Schluss, weil das war wirklich schwierig. Ich muss dazu sagen, von uns aus war es vielleicht nicht so gut, dass wir nicht über die Social Media zuerst rausgegangen sind, sondern zuerst unsere Nachwuchsvereine die E-Mail geschickt haben, wir veranstalten ein Eishockey-Camp für Nachwuchs und ihr könnt euch anmelden. Und dann waren halt die Eltern darauf angewiesen, dass diese Info schnellstmöglichst verteilt wird. Und somit haben halt manche Vereine das ganz schnell mitgeteilt bekommen und konnten sich gleich anmelden. Und dieses Camp war halt in kürzester Zeit voll. Es gab 2x24 Plätze für Feldspieler und 2x4 für Torhüter. Und die Listen waren voll und wir haben halt dann ganz viele auf die Warteliste genommen. Und dann kam aber das Problem, dass manche Eltern erst später festgestellt haben, sie haben da gar keine Ferien zu dieser Zeit. Wir konnten auch keine Freistellungen erteilen für die Kinder. Und somit haben ganz viele wieder abgesagt. Und dann haben wir die Warteliste wieder abklappern müssen. Und die von der Warteliste hatten dann das Problem, dass sie schon Ligaspiele hatten und da auch ganz dringend benötigt wurden. Und so hat sich das Ganze ziemlich als Herausforderung herauskristallisiert. Also ich denke, der Wunsch von den Spielern ist da, teilzunehmen. Es war halt bloß nicht möglich zu manchen Zeitpunkten. Genau.
Auch da, Karin, vielleicht noch, um das nochmal klarzustellen. Weil die Info ist ja an die Vereine rausgegangen und dann waren die Spieler darauf angewiesen, dass das innerhalb der Vereine schnell weiter kommuniziert wird.
Ja, genau.
Und genau das ist dann eben oft nicht passiert. Also das war jetzt keine direkte Info von uns an die Spieler, sondern an die Vereine, die Möglichkeit hatten, ihren Mitgliedern das mitzuteilen. Und wenn da natürlich ein zeitlicher Versatz stattgefunden hat, dann haben dann die ein oder anderen in die Röhre schauen müssen.
Ja, so ist es.
Genau, ja. Und was du auch angesprochen hast, und da, ich glaube, dass es was mit dem Feiertag zu tun hatte, weil wir immer noch nicht genau feststellen konnten in der Retrospektive, weil wir haben ja an einem Wochenende angefangen. Wir sind ja mit dem ersten Tag gestartet am Sonntag.
Korrekt.
Und es war ja mitten in den Ferien. Und da haben wir auch so ein bisschen ehrlicherweise gedacht, dass auch die Vereine da wenig Spiele hinlegen, weil ja das auch eine Urlaubszeit ist für den einen oder anderen. Und das war dann in vielen Fällen nicht so, wo dann wirklich da noch Ligaspiele stattgefunden haben, was es dann für die Teilnehmer teilweise dann auch schwierig gemacht hat, teilzunehmen. Das wird nicht mehr passieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Grundsätzlich ja, das Anmeldeprozedere etc. pp. So, es war auch für uns ein klarer Pilot. Wir haben ja dieses Jahr sehr viele Elterntage gehabt, wo wir ganz viel mit den Eltern gemacht haben, was ich unbedingt beibehalten möchte, weil da die Rückmeldung auch sehr, sehr positiv war, dass wir eben mit den größten Sponsoren der Kinder auch viel machen, weil das von den Kindern auf dem Eis etc. und abseits vom Eis ist eines und das ist ganz, ganz zentral natürlich, aber auch die Eltern zu informieren, wie so ein Weg von einem Spieler oder Spielerin ausschauen kann, wie sie ihren Kindern auch helfen können, der bestmögliche Eishockeyspieler oder die bestmögliche Eishockeyspielerin zu werden, der sie oder er sein kann, ist auch ein zentraler Punkt. Und das weiß ich, weil einfach die Rückmeldungen da waren, war sehr, sehr gut und das werden wir auch auf alle Fälle beibehalten. Dann Colin, wie war es auf dem Eis so aus deiner Warte raus? Auch mit den Altersgruppen, waren das die Altersgruppen, wir hatten ja U13 und U15, die werden wir auch beibehalten, so richtig?
Die werden wir zumindest erstmal beibehalten, weil das hat für mich jetzt Sinn gemacht. Wir haben uns da ja auch länger Gedanken darüber gemacht, welche Altersgruppen wir nehmen. Ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann auch nochmal in den U11-Bereich zu gehen. Das müssen wir aber sehen. Aber ich denke, dass wir mit U13, U15 jetzt hier gut gefahren sind, weil auch die Spieler dann schon in einem Altersbereich sind, wo sie auch die doch große Anzahl an vermittelten Inhalten auch verbal aufnehmen konnten, weil das ja auch wichtig ist, gerade bei so Camps, weil auch wir haben jetzt nicht, ja, was heißt, wir haben nicht den Anspruch, aber ich denke, wir wissen auch, dass man einen Spieler in 4 Tagen jetzt nicht von der Regionalliga in die NHL bringt als Beispiel, aber dass wir eben versuchen, da viele Dinge zu zeigen, viele Dinge mitzugeben, mit denen der Spieler im Idealfall auch im heimischen Training weiterarbeiten kann. Und dazu ist natürlich aber auch wichtig, dass er versteht, worüber wir da reden, dass er das aufnehmen kann, dass er auch in der Lage ist, Möglichkeiten zu finden im Training zu Hause, wo er an diesen Dingen weiterarbeiten kann. Und das ist, denke ich, ab U13 gegeben. Und ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass die Spieler, die wir jetzt da hatten, dass die da gut mitgezogen haben und dass die auch das aufnehmen konnten. Und deswegen, ich war mit dem Training auf dem Eis, war ich total zufrieden. Wir hatten 2 Trainingsgruppen, die voll mitgezogen haben, die auch jetzt gar nicht so unglaublich heterogen waren, obwohl ja jeder an dem Camp teilnehmen konnte. Und das waren 2 gute Trainingsgruppen, die gut zusammengepasst haben. Und die Kinder haben sich jeden Tag Mühe gegeben. Die waren bei jedem Training interessiert. Da hatte keiner irgendwie einen Hänger. Und deswegen hat es aus meiner Sicht schon gut gepasst.
Ja, und auch die Trainer und Trainerinnen, also die ganzen, es waren ja Bundesnachwuchstrainer, also von unseren U-Nationalmannschaften, Trainer, Trainerinnen dabei, Betreuer, Athletiktrainer, alles von unseren Nationalmannschaften. Und auch wir, finde ich, als Gruppe haben sehr, sehr viel gelernt, uns gegenseitig nochmal besser und besser kennengelernt, gesehen, wie man auch mit den jüngeren Altersgruppen, was man machen kann, was man nicht machen kann, wo die Reise hingeht und so weiter. Auch das fand ich auch für uns sehr wertvoll, sage ich auch ganz ehrlich. Also wenn wir uns in der Retrospektive uns im Trainerteam ausgetauscht haben.
Ja, und wir müssen uns natürlich da auch anpassen. Ne? Da gibt es ja auch Felder, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patrick Reimer nehmen, der die U18 als Bundestrainer betreut, selber Profi war, aber irgendwo auch noch nie richtig mit einer U11 gearbeitet hat, als Beispiel mit einer U13 gearbeitet hat, der also in diesem Segment mit ganz jungen Kindern zu arbeiten, da auch noch nicht so firm ist. Was aber trotzdem hervorragend funktioniert hat, weil wir uns dann abends hingesetzt haben, über Dinge gesprochen haben, was kann man da machen, was kann man nicht machen und haben aus jeder Richtung Input mitgenommen, um eben auch da uns mit den Inhalten der Trainingsgruppe anzupassen, damit eben die Trainingsgruppe das Optimum mitnimmt, die wir da hatten. Und das hat aus meiner Sicht auch gut funktioniert, aber da werden wir uns natürlich auch in Zukunft noch weiterentwickeln.
Dann Fortbildungen haben wir auch wieder einige, Athletik, Technik etc. pp. Das ist alles auf der Homepage ja drauf von uns. Auch genügend Fortbildungen. Das Symposium wird wieder größer werden, hoffentlich, ja. Dass wir auch da wieder einiges an Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben werden. Es kann sein, dass...
Entschuldigung, ja, Colin? Ja, weil mir das jetzt gerade noch einfällt. Auch ich muss jetzt noch mal einmal kurz zurück zu den Camps. Ja. Weil das vielleicht jetzt schon nicht so uninteressant ist, dass wir natürlich auch...
Freies Biberfell für alle.
Genau. Ja, wir verteilen das da.
Mit das Fell des Bären. Das Fell des Waschbären wird verteilt.
Ja. Nee, was ich meine, ist, dass jetzt abseits von eventuell Hospitationsmöglichkeiten, wo wir auch drüber nachdenken, die da zu schaffen, dass natürlich aber auch die Trainer eingeladen sind, wenn Camps irgendwo stattfinden, Nachwuchstrainer, die interessiert sind, sich einfach mal die Trainingseinheiten anzugucken und dann vielleicht auch Rückfragen zu stellen zu den Übungen, die wir da machen, weil das sind natürlich ganz, ganz viele Dinge, die wir eben auch in den Trainerausbildungen vermitteln, weil es wird andererseits keinen Sinn machen, ja, weil wir ja auch an die Inhalte glauben und die dann eben auch so an die Kinder weiter transportieren. Und ich glaube, das ist schon, wenn man irgendwo in der Nähe wohnt von so einem Camp, dass es eine gute Gelegenheit ist, da mal zuzuschauen und zu gucken, wie wir da arbeiten. Und dann eben auch, wie gesagt, die Gelegenheit nutzt, mal Fragen zu stellen. Warum macht ihr das? Wie macht ihr das? Etc., um das eben als Weiterbildungsmöglichkeit auch für sich selbst zu nutzen.
Ja, und du hast ja eine Sache angesprochen. Wir werden immer wieder auch gezielt Trainer und Trainerinnen einladen zu den Camps, ja, von uns, die wir auch denken, ja, um zu hospitieren. Also Fortbildungen, gehen wir wieder zurück. Fortbildungen wird es auch einige geben oder sind auch schon am Online. Es kann vielleicht noch eine in Berlin hinzukommen. Da müssen wir uns noch überlegen, den Zeitpunkt etc. Karin, fällt dir noch irgendwas ein für 2025? Was möchtest du? Ist irgendwas, wo du sagst, das müssen wir noch kundtun?
Nur, dass Fortbildung Deutschland Cup an oder zu kommt, aber da wissen wir ja noch nicht, wo der stattfindet. Genau. Das fällt mir jetzt spontan noch ein. Und sonst eigentlich bin ich ganz zufrieden.
Ich habe noch einen Appell, weil ich dieses Jahr oft geschrieben habe, diesen Satz, und an den glaube ich auch ganz oft oder fest, wenn es um Prüfungen geht. Über das werden wir jetzt auch noch mal kurz sprechen, Colin, dann Prüfungen noch. Und wir haben aus unserer Sicht, sprechen wir über die Prüfungsleistungen, die zu erbringen sind, nehme ich jetzt ganz klar diese Videolehrprobe, nehme ich jetzt mal raus, besprechen wir in den Kursen. Es gibt dann ein Erklärvideo, wo alles drinsteht. Und dann bekomme ich trotzdem sehr, sehr viele E-Mails. Kann man es nicht anders machen? Kann man es verschieben? Ich kann das Ding nicht hochladen? Was auch immer. Und jetzt sage ich eins ganz, ganz bewusst. Wir verlangen als Trainer und Trainerin von unseren Spielern jeden Tag, dass sie gute Lösungen finden. Jeden Tag. Das ist das, was wir machen auf dem Eis. Und immer wieder. Finde gute Lösungen. Und ganz, ganz oft ist es so, dass die Lösungen direkt vor dem eigenen Gesicht ist, man muss sie nur suchen oder wollen. Und nicht der erste Impuls kann nicht sein, dass man uns schreibt, sondern der erste Impuls muss sein, wie finde ich jetzt eine gute Lösung für mein Problem. Und dann, wenn es dann immer noch nicht geht und wenn ich mich wirklich bemüht habe, dann kann ich schreiben. Aber in 9.9%, also in 9.9 Anzahl der Fällen, nicht in 9 von 10 und in 8 von 10, sondern in 9.9 der Fälle ist die Lösung ganz klar offensichtlich und wurde auch schon von uns in den Kursen preisgegeben oder ist in den Erklärvideos zu finden. Also denkt immer dran, versucht Lösungen zu finden, bevor er uns anschreibt. Und der Colin hat jetzt ein brandneues Erklärvideo auch nochmal. Wow, richtig, richtig dickes Ding. Da hat er sich ganz fest bemüht. Da ist er gesessen in deinem Waschbär- und Biberfell und vor dem Lagerfeuer und hat das eingesprochen. Und ich finde, da ist viel drin. Würdest du nicht auch sagen? Ah, viel, viel, viel Gefühl, Colin, finde ich. Da ist auch viel Gefühl drin.
Ob da viel Gefühl drin ist, weiß ich jetzt nicht. Zumindest ist da viel das Gefühl drin, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen das jetzt mal neu machen. Also das Gefühl steckt auf jeden Fall viel drin. Und wir werden das jetzt auch in Zukunft ein bisschen anders handhaben, weil das Erklärvideo jetzt auch etwas anders aufgebaut ist, so dass die Teilnehmer das Erklärvideo schon vor den Modulen in Ruhe anschauen können, Weil wir haben es ja bis jetzt so gemacht, dass wir den Vorgang oder den Hergang des Ganzen ausführlich innerhalb der Kurse besprochen haben, erklärt haben, wie läuft's ab, was machen wir da und, was soll erbracht werden, was erwarten wir, etc. Das findet jetzt alles in einem Erklärvideo statt, weil wir da hoffen, einigermaßen viel Zeit zu sparen innerhalb der Kurse und weil wir eben auch möchten, dass die Trainer sich vorab einmal damit auseinandersetzen, sich das in Ruhe anschauen und wenn sie Fragen haben, dann Fragen eventuell zu notieren, die dann innerhalb des Kurses gestellt werden können, um da, wie gesagt, Zeit zu sparen. Und weil die Erklärung des Ganzen, die wir ja bis jetzt in den Kursen einmal gegeben haben, dann immer wieder abrufbar ist. Das heißt, ich kann mir das jederzeit nochmal neu anschauen und sollte damit gut gewappnet sein für das, was da auf mich zukommt. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, das, was da mit so einer Lehrprobe auf die Trainer zukommt, ist ein schlichtes Filmen der aus unserer Sicht täglich zu erbringenden Arbeit. Und deswegen überrascht es mich doch immer wieder, wie viele sich da zieren und versuchen, irgendwelche anderen Mittel und Wege zu finden, das irgendwie nicht machen zu müssen, weil am Ende des Tages, nur noch mal kurz zusammengefasst, die Videolehrprobe besteht aus einer kurzen Einleitung jetzt mittlerweile, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so ganz alltäglich, wobei das im Endeffekt einer Besprechung mit den Co-Trainern gleichkommt, die man vor dem Training sowieso machen sollte. Und dann der Erstellung eines Trainingsplans. Auch das erwarten wir von einem guten Trainer vor jedem Training, dass er einen Trainingsplan hat, sich Gedanken über die Inhalte macht, über die Schwerpunkte etc. Auch das gar nichts Außergewöhnliches. Ja, und dann die Durchführung des Trainings. Einzige, was dann vielleicht noch ein bisschen außergewöhnlich ist, ist, dass man irgendwo ein Handy, ein Tablet oder eine Kamera hinstellt und das einfach filmt und hinterher noch den Ton drüber legt. Das gebe ich zu. Das macht man mit Sicherheit nicht immer. Aber da ja in ganz vielen Stadien mittlerweile Kameras installiert sind, schon fest und so, wird auch der Weg dahin eher immer leichter als schwerer. Und ja, wie gesagt, da wundert es mich dann doch teilweise, dass das dann als so eine unglaubliche Hürde empfunden wird, die es aus unserer Sicht ja gar nicht sein sollte.
Ja, und es hilft halt allen. Ich finde, diese Lehrprobe ist irgendwas, was wirklich jedem hilft. Auch die Ausbildung wird in die Vereine hineingetragen. Ich finde, das möchte ich auch noch ein bisschen sagen, wenn Trainer dann sagen, oh, jetzt muss ich da filmen und so weiter. Wenn man kann das ja auch die Geschichte anders erzählen. Und zwar, ich bin stolz drauf, ich mache gerade Trainerausbildung, läuft bei mir, CBA. Und ich gehe in den Verein rein und sage den Kindern oder wo auch immer oder den Erwachsenen oder auch den Vereinsverantwortlichen, ich filme jetzt meine Lehrprobe, das ist doch großes Kino. Ich bringe die Ausbildung in die Vereine mit rein. Und wenn ich es öfter machen muss, diese Lehrprobe auch gut, ich bin mich immer bestens vorbereitet auf das Ganze, also helfe ich dem Verein, den Kindern, den Spieler, Spielerinnen, egal. Und der Verein wird Teil der Trainerausbildung. Und man kann ja stolz drauf sein, ich mache jetzt einen C-Schein, einen B-Schein, einen A-Schein. Ich bin ausgebildeter dann Trainer oder Trainerin. Aus meiner Sicht ist das ganz, ganz großes Kino. Und so muss man das auch, aus meiner Warte heraus muss man das genauso sehen. Ich helfe mir, ich helfe meinen Spielern, Spielerinnen, ich helfe dem Verein. Und das ist gut. Wir bringen das Ganze in das natürliche Habitat der Trainer und Trainerinnen hinein. Die Ausbildung. Und auch dieses ganze Thema Technologie, auch das gehört dazu. Ihr werdet nicht mehr drum rumkommen, Videoanalysen irgendwo machen zu müssen. Das ist einfach so, das ist Teil der Wahrheit und ist auch gut so, weil wir die Technologie haben. Und eine Audiospur über eine Videospur zu legen, das ist mit der heutzutage mit der Technologie kein Hexenwerk mehr, wirklich nicht. Und auch das muss ich irgendwo erfinden. Und habt Freude an dem Ganzen, das ist mein Appell, auch an dieser Prüfung. Das ist eine Prüfung, an der man Freude haben kann, zu einem gewissen Grad. Weil ich genau das mache, das möchte ich nur noch mal bestärken, was der Colin meinte, was ich sowieso jeden Tag tue. Nämlich Spieler und Spielerinnen besser machen auf dem Eis. Das ist meine Aufgabe. Und die machen ganz viele von euch richtig, richtig, richtig gut. Und dann zeigt es auch, dass ihr das richtig gut macht.
Auch und ich muss nicht nervös sein, okay, ne, weil... Genau. Ja. Ja, weil wir haben ja die Möglichkeit, wenn man das dann hinterher nochmal anschaut und es war Mist, dann mache ich es halt nochmal. Ja, das ist doch viel besser, als wie es früher war, dass man dann irgendwie ja, 6 unmotivierte Mitteilnehmer dann auf dem Eis noch irgendwie durch drei so Übungen coachen muss. Und man ist das ganze Modul schon nervös, man kann sich auf nichts richtig konzentrieren, nimmt nichts richtig mit, weil man die ganze Zeit nur diese Prüfung im Kopf hat. Ich glaube, dass das ein viel entspannterer und viel realitätsnaherer Weg, so wie Karl ja schon beschrieben hat, ist. Und ich glaube, dass man auch eher den Vorteil und das Positive an dieser Prüfungsform sehen sollte.
Korrekt. Und wir verschwenden, und auch das ist auch nochmal, das ist auch wichtig, wir verschwenden keine Tage mit Prüfungen bei der Trainerausbildung. Außer beim A-Trainer einmal mit Petr Kutscher, das ist richtig. Aber ansonsten verschwenden wir keine Zeit. Und Petr Kutscher ist ein bisschen ein anderes Prüfungsformat aus meiner Sicht raus. Da, das ist dann, wo wir uns gegenseitig ja auch coachen irgendwo. Aber mit Theorieprüfungen oder Prüfungen auf dem Eis, die macht ihr alle zu Hause. Auch Augenkönnen-Prüfungen beim Learn to Play. Ist auch so. Das macht ihr zu Hause. Der Kurs ist dafür da, damit ihr besser werdet. Und dann könnt ihr zu Hause noch üben und dann filmt ihr euch. Ist auch, ihr könnt ja üben. Ich finde auch, da gehen wir mal ein bisschen drauf ein, Colin, noch kurz, weil da möchte ich wirklich einhaken, weil mich das ein bisschen fasziniert, die Kultur. Ich kenne die so nicht. Wo ist das, weil das höre ich oft, wenn ich dann auf dem Eis übe, das möchte ich nicht, weil dann können ja die Kinder mir zuschauen oder andere Trainer. Warum ist die Kultur da, Colin, oder kannst du mir das erklären, dass das was Negatives ist, wenn ich mich verbessere? Wenn ich jetzt aus dem Skifahren komme oder so, da ist es gang und gäbe. Wir trainieren die ganze Zeit, damit wir besser werden bei dieser unserer Sportart Skifahren. Warum ist es schlimm, wenn ich als Trainer reingehe und sage, heute die 15 Minuten noch vor dem Training werde ich ein besserer Schlittschuhläufer? Warum ziert man sich da? Ich nehme jetzt das, was du auch gesagt hast. Warum ziert man sich da so? Warum hat man Angst davor, dass dann der Trainerkollege sagt, jetzt trainiere ich Schlittschuhlaufen? Ich würde sagen, Freund, ich wäre besser beim Schlittschuhlaufen. Ist doch traumhaft.
Ich glaube, dass es da gar nicht so sehr um den Trainerkollegen geht und vielleicht auch gar nicht so sehr um die Kinder. Wenn das der Fall sein sollte, ist es ja in den allermeisten Fällen so, dass natürlich schon Eltern im Stadion sitzen etc. und dass da vielleicht eher mal eine Rückfrage befürchtet wird, weil Eltern ja, und da glaube ich, sind wir auch ehrlich genug und auch nicht realitätsfremd, auch gerne mal ein schwieriges Klientel sein können. Das kann ganz, ganz toll sein. Das kann aber in Einzelfällen auch schwierig werden. Und dass da vielleicht die Befürchtungen sind, dass man dann für nicht gut genug befunden wird. Weil, und das ist ja vielleicht auch eher noch ein wichtiger Faktor, diese Nummer, dass ich echt mal 15 Minuten vorher für mich habe, das ist ja selten, Karl. Das muss man schon sagen. Also, weil da ist die Eismaschine drauf. Oft dürften dann überhaupt noch gar keine Personen auf der Eisfläche sein. Und dann fängt das Training an. Und dann ist es natürlich so, dass eine Top-Trainingsmöglichkeit für mich selber als Trainer eben die Demonstration ist. Und da sind wir dann aber schon wieder in quasi, wenn du so möchtest, in Anführungsstrichen in einer Wettkampfsituation für den Trainer, wo er sich vielleicht dann doch ein bisschen schämt, wenn das nicht so hundertprozentig funktioniert bei den ersten 10 Mal und dann erst mit der Zeit besser wird. Und dass diese Hürde, sich dazu überwinden, auch mal unbequeme Dinge durchzuführen, die dann vielleicht beim ersten Mal nicht so schön aussehen, dass die für einige dann echt noch zu hoch ist. Was ich total schade finde, weil das uns alle in der Ausbildung von Spielern limitiert, wenn ich immer nur in meiner Komfortzone vormache. Weil die Spieler nur die Möglichkeit haben, das zu lernen, was ich als Trainer gut kann. Und davon müssen wir auf jeden Fall weg. Und deswegen komme ich nochmal zu dem Punkt zurück. Es ist ja für uns auch so wichtig, Trainern ein gutes Gefühl zu geben innerhalb unserer Ausbildung. Auch ein gewisses Selbstvertrauen und ein gewisses Selbstverständnis mitzugeben und auch immer wieder auch Geschichten zu erzählen. Weil jetzt, du hast das Camp angesprochen, zum Glück hat es fast gar keiner gesehen. Ich glaube, nur Jenny hat es gesehen, dass ich mich auch bei einer Demonstration in der Ecke mal richtig lang gemacht habe. Und das passiert einfach. Ja, dann rutscht man weg, dann trifft man ein Loch oder irgendwas oder macht einen technischen Fehler. Auch das gehört alles mit dazu. Wir wollen ja die Fehlertoleranz für unsere Spieler immer weiter raufsetzen, indem wir sagen, hey, wenn ihr jung seid, Fehler sind erlaubt, versucht Fehler zu machen, dann natürlich auch aus den Fehlern zu lernen und nehmen uns das selbst als Trainer dann aber so ein bisschen weg, indem wir, ich will dann perfekt sein in der Demonstration. Ja, aber wann soll es denn geübt werden? Wo kommt die Perfektion denn her? Oder zumindest ansatzweise.
Ja. Okay, dann mache ich das ein bisschen anders. Dann appelliere an alle Eltern, die dazuhören, weil es hören ja viele, auch Eltern, diesen Podcast. Lasst sie besser werden, die Trainer und Trainer. Lasst sie besser werden. Auch ich bin auch ich sage auch ganz ehrlich, Publikumslauf ist für mich eine hervorragende Art und Weise, besser zu werden beim Schlittschuhlaufen. Das ist einfach so. Und Ich sag ganz ehrlich, Colin, also wenn ich in Füssen bin, da sehe ich ganz, ganz oft, dass man 15 Minuten auch vor dem Training mal Zeit hätte und so weiter, sich mal ein bisschen zu laufen. Vielleicht ist es nicht immer so, mag sein, ist egal, aber die Demonstration ist auf alle Fälle ein großer Bestandteil. Und macht es, macht es, macht es, macht es. Ich kann es nur immer wieder sagen, werdet bessere Schlittschuhläufer oder auch bessere Trainer, macht besser mit dem Stäbchen, was auch immer. Und wenn es euch auf die Fresse haut, dann haut es euch auf die Fresse. Dann ist so. Und ganz, ganz oft werden die Kinder werden da natürlich lachen und das ist auch okay, dass sie lachen. Das ist absolut okay. Man muss die Geschichte nur anders erzählen. Die Geschichte ist dann eben, ja, hey, sind wir ans Limit gegangen, läuft. Wenn ich dann natürlich aufstehe und dann, oh, hört auf zu lachen, haha, dann wird's blöd, würde ich mal behaupten wollen. Sondern muss ich mit dem Flow gehen und sage, hey, läuft bei mir. Ihr werdet besser, ich werde besser. Bam.
Genau. Und ja, einfach auch mit einer gewissen Souveränität. Weil das ist auch was, das finde ich einfach wichtig. Weil ich bin als Trainer, ich bin für das, was da auf dem Eis passiert, bin ich verantwortlich und ich sollte den Überblick behalten. Und das kann auch einfach mal wild aussehen. Vielleicht, weil wir jetzt über Eltern schon gesprochen haben, dass wir das auch nochmal mit rausgeben. Ein Training, was chaotisch aussieht, muss nicht zwangsläufig chaotisch sein. Wenn der Trainer nervös wird und wild pfeifend durch und wild gestikulierend durch die Gegend rennt, dann kriegt man vielleicht schon mal irgendwie den Eindruck, dass das verrückt wird. Aber wenn der Trainer den Eindruck macht, dass der alles im Griff hat und es aber nur von den Spielern chaotisch aussieht, dann ist das nicht immer was Schlechtes, sondern da hat man einen Trainer, der die Souveränität hat, auch mal das Chaos zu akzeptieren, weil Chaos nämlich oft gute Ergebnisse bringt. Und auch wenn wir mit Trainern über die Qualitätsbewertung eines Trainings sprechen, kommen wir ja oft zu diesem Punkt, dass wir sagen, hey, wie soll denn gutes Training aussehen? Muss das immer so sein, dass da jeder Pass ankommt, dass da alles so reibungslos durchläuft? Oder ist die Wahrheit, dass ihr dann nur Dinge trainiert habt, die die Kinder sowieso schon können? Sieht es nur deswegen so gut aus? Weil ehrlicherweise sollte man, glaube ich, schon der Meinung sein, dass das nicht unbedingt die Aufgabe eines Trainers ist, der Spieler weiterentwickeln will, wenn man nur Dinge trainiert, die alle schon können. Und das sieht halt manchmal hässlich aus, wenn man Dinge probiert, die die Spieler nicht können. Weil am Anfang sind die meisten Sachen richtig, richtig schwierig und werden erst mit der Zeit besser. Und das ist was, sowohl Trainer als auch Eltern, als auch Vorstände, wer auch immer, ich glaube, da einmal dahinter zu schauen und das besser zu akzeptieren, dass Trainingseinheiten auch echt mal wild aussehen können und aber trotzdem richtig, richtig gut sind, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Letzter Punkt noch, eine Sache noch, Karin und Colin, dann hören wir auf für heute. Und zwar ist dieses Instagram-Konto deb-trainer.official. Auch da ist irgendwas, was wir 2024 ins Leben gerufen haben, wo ich mich ja, wie hast du mir gewehrt. Ich bin halt nicht auf sozialen Medien und deswegen dachte ich, das ist nicht so wichtig. Aber es ist scheinbar wichtig, weil da ganz, ganz viele Leute drauf schauen. Und deswegen, also viele, jetzt haben wir weit über 1000, die da dem Ganzen folgen, ohne irgendwie Werbung zu machen oder was auch immer, sondern, also, und das ist ja auch wieder sehr Nischen, genau wie dieser Podcast, den auch viele Leute hören, immer, wo man auch dachten, das ist ein kompletter Nischen-Podcast. Genauso dachte ich, dass da vielleicht 200, 300 Leute draufschauen, Trainer oder was auch immer, aber es sind schon viel, viel mehr. Weil es eben auch ein Nischenkonto ist, wo wir jetzt nicht lauter Happy Peppy irgendwelche Fotos von Katzen und Colin im Biberfeld zeigen, sondern oder im
Und
Waschbärenfeld.
du hast ja Katzen. Du, das,
Genau,
du hast ja Katzen. Also du hättest die Möglichkeit.
ich könnte ganz viele Katzenvideos und so zeigen, ja, und
Ja.
Fotos. Und auch natürlich du im Waschbärenfell, Colin. Die schickst du mir auch dauernd die Fotos. Weißt du, vor dem Kamin und so. Auch
Da sind
da,
wir
wir
sehr
könnten
schnell
wir.
wieder weit unter 1000.
da könnt ihr jetzt so viel erzählen. Will ich aber gar nicht. Aber es ist trotzdem auf alle Fälle sehr, sehr nisch, wie es ja schön jetzt auf Neudeutsch heißt. Und mit Inhalten, mit Übungen der Woche, die der Colin jede Woche ganz, ganz fleißig macht, dann die Themen RTK, wie wir immer vorstellen, dann wissenschaftliche Inhalte. Jetzt wird dann in nächster Zeit wird ein großer Schwerpunkt Statistik sein, den wir jetzt dann sehr, sehr oft posten werden. Deswegen schaut da rein. Auch das hilft wieder weiter. Auch das ist wieder ein kleiner Baustein, um euch ein besserer Trainer oder bessere Trainerin zu werden oder auch eben auch für Eltern und Spieler. Karin, Colin, danke für alles. Ich hoffe, 2025 wird wieder ein gutes Jahr. 2024 war ein gutes Jahr. Habt ihr noch irgendwelche abschließende Dinge, Colin, Karin?
Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wie du immer sagst, läuft.
Läuft bei uns.
Läuft bei uns.
Bei uns ja, bei den Bibern nicht so, aber bei uns läuft's.
Genau, bei uns läuft's. Colin, Karin, danke, danke für eure Zeit, danke für alles, alle, die zuhören und die schon Trainer oder Trainerin sind oder auch dann in die Trainerausbildung einsteigen wollen, macht es. Es hilft euch, hilft uns allen in unserer doch so kleinen Gemeinschaft von Eishockey Deutschland. Bleibt unbesiegbar. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Karin. Ciao, Colin.
Ciao. Servus.
Ciao.